Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Mistelbach und Schloss Aspern an der Zeier. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge möchte ich über das Färben mit Pflanzen sprechen. Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Kaylee Sanderson.
Ja, hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Textilarchäologin und wie der Name schon sagt, ich beschäftige mich mit textilen Überresten, meistens sehr kleine, aus der ganzen Urgeschichte und Frühgeschichte in Europa bis Westasien.
Bevor uns Kaylee etwas über ihre interessante Arbeit erzählen wird, möchte ich einen kurzen Überblick über Farben in der Urgeschichte geben. Farben und das Zusammenspiel von verschiedenen Farben, die Farbenpracht schlechthin, faszinierten den Menschen von jeher. Unsere Vorfahren hatten schon von der Altsteinzeit an das Bedürfnis, sich zu schmücken, ihre Gegenstände und Kleidung farbig anzufertigen. Sie fanden heraus, dass sie mit Hilfe von bestimmten Stoffen ihre Umwelt und auch sich selbst bunt gestalten konnten. Die Höhlenmalereien in Spanien oder die berühmte Venus von Willendorf, die mit Rötel verziert war, sind Beispiele für den Einsatz von Farben. Als Färbemittel dienten den Menschen verschiedene Mineralien, Pflanzen und Tiere. In der Jungsteinzeit wurden unsere Vorfahren sesshaft. Sie fingen an, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. In dieser Epoche begannen die Menschen zu weben bzw. sich gewobene Kleidung zu fertigen. Aber auch das Flechten war eine wichtige Bindungstechnik. Gefundene Tongewichte zeigen uns, dass der Webstuhl bereits bekannt gewesen ist. Vermutlich wurden diese Webgewichte aber auch für anderes als Weben eingesetzt. Anfangs wurden Pflanzenfasern wie Flachs verarbeitet. In der ausgehenden Jungsteinzeit, circa ab 4300 vor Christus, fingen die Menschen schließlich an, die Wolle ihrer Tiere zu nutzen. Das Schaf, das aus dem vorderen Orient nach Mitteleuropa gekommen ist, war ein wichtiges Haus- und Wirtschaftstier. Fleisch und Milch dienten als Nahrung, Leder und Fellkleid bzw. Wolle waren ebenso begehrt und wurden verwendet. Auch das Fell der Ziege, die ebenso zu den ältesten Haustieren gehört, wurde zu Wolle verarbeitet. Aber erst in der Bronzezeit setzte sich Wolle so richtig durch, da Schafe davor nicht allzu viel Wolle lieferten. Es war ein langer Weg vom Tier über einen einzelnen Faden bis zum gewebten und gefärbten Stoff. Zuerst musste das Tier geschoren werden, das abgeschnittene Fell wurde gewaschen, durch Zupfen und Schlagen aufgelockert oder auch durchgekämmt, bis schließlich ein Wollflies vor einem lag. Daraus wurde anschließend ein gleichmäßiger Wollfaden mit Hilfe einer Handspindel und Spinnwirtel gesponnen. War das Wollflies versponnen, war die Wolle fertig und bereit, gefärbt zu werden. In der Urgeschichte wurden die Fäden einzeln gefärbt, schließlich konnte mit dem Weben begonnen werden. Muster ergaben sich durch das Verweben verschiedenfärbiger Fäden, denn Techniken wie Textildruck oder Batik gab es noch nicht. Wolle war der am häufigsten gefärbte Rohstoff in der Urgeschichte. Verwendeten unsere Vorfahren seit der Altsteinzeit bereits wasserunlösliche mineralische Pigmente, um Stein, Holz oder Leder oberflächlich zu färben, mussten sie feststellen, dass textiles Material nur mit wasserlöslichen Farbmitteln, sogenannten Farbstoffen, gefärbt werden konnte. Wie lösten unsere Vorfahren dieses Problem? Was versteht man eigentlich unter Färben? Vereinfacht gesagt, wenn Materialien in ihrer Farbigkeit verändert werden. Nun soll erklärt werden, wie das mit Hilfe von Pflanzen erreicht werden konnte. Nun meine Fragen an Kelly. Ab wann ist es gesichert, dass gefärbt wurde? Wie alt sind die ältesten Funde?
Also wir haben aus Mitteleuropa schon seit der Urgeschichte Nachweise, dass gefärbt wurde. Und einige stammen schon aus der Bronzezeit, aus der späten Bronzezeit, so um 1300, 1200 vor Christus, aus dem Salzbergwerk Hallstatt. Und in Sachen Färben ist das eine wirklich ganz, ganz wichtige Fundstelle, das Salzbergwerk. Denn durch dieses sehr feuchte Milieu und kein Sonnenlicht und dieses Salz kommen da gar keine Mikroorganismen zu den Fasern, die das sonst aufessen würden. Und wir haben da Textilien erhalten, die wie neu ausschauen in ihrer ganzen Farbenpracht. Und da sehen wir eben aus der Bronzezeit schon rote Farben, gelbe Farben, sogar schon blau.
Dankeschön, aber es führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wieso wissen wir, dass man Pflanzen für das Färben eingesetzt hat?
Also das wissen wir auch durch die Analysen, die gemacht werden, sogenanntes HPLC zum Beispiel, so können wir feststellen, welche Farbstoffe beinhaltet sind bei diesen Textilien. Aber leider sagt uns das nicht eindeutig, welche Pflanze das ist. Vor allem bei Gelb ist das sehr schwierig, sondern nur, welche Komponenten das gefärbt haben. Aber das sind eindeutig Dinge, die von Pflanzen stammen, wie zum Beispiel beim Krapp. Da ist ganz typisch das Alizarin und das Purpurin und das färbt rot.
Und welche Pflanzen wurden verwendet?
Also sicher quer durch die Bahn alle möglichen Pflanzen, die man gefunden hat. Es färben sehr, sehr viele, nicht alle und mehr oder weniger gut. Fast alle Pflanzen färben zumindest kurzzeitig gelb, aber es gibt einige, die viel besser halten, auch nach dem Waschen noch bleiben und bei Sonnenlicht, wie zum Beispiel der Färbewau oder die Kamille, die machen ein wirklich schön kräftiges Gelb. Bei Rot wurde wahrscheinlich vor allem die Krabbwurzel eingesetzt.
Ja, da bin ich schon bei meiner nächsten Frage. Welche Pflanze führt zu welchem Farbton?
Das lässt sich gar nicht so leicht beantworten, denn eine Pflanze kann eigentlich verschiedenste Töne ergeben. Und das liegt sehr oft am pH-Wert, also ob das Wasser, das Färbebad, eher sauer ist mit einem niedrigen pH-Wert oder basisch mit einem hohen pH-Wert. Und das lässt sich manipulieren, indem man zum Beispiel Weinsteinrahm hinzufügt. Das ergibt dann ein saures Milieu im Wasser. Oder ob man etwas Basisches hinzufügt, wie zum Beispiel Calcium. Man kann auch Pottasche verwenden und das findet man auch in Rezepten aus dem Mittelalter zum Beispiel. Und wenn wir jetzt den Krapp hernehmen, der einen Rotton grundsätzlich färbt, wenn wir hier einen hohen pH-Wert haben, dann ist es ein mehr lila, bläulicher Farbton. Aber wenn es ein niedriger pH-Wert ist, dann geht es mehr ins Gelbliche und dann wird es eher rostbraun bis orange. Und wenn es ein neutraler Farbton ist, dann ist es eher ein kräftiges Rot. Also genau dazwischen kann man sagen. Aber ein ganz wichtiger Farbstoff in der Urgeschichte in Mitteleuropa ist der Färbeweid. Der färbt blau. Das ist hier die einzige Pflanze, die blau färbt. Der Farbstoff, der ist relativ bekannt, das ist der Indigo. Aber der echte Indigo, der stammt aus Indien, der ist hier in Europa noch nicht bekannt. Und hierbei gibt's einen ganz eigenen Färbeprozess, das ist anders wie beim Krapp zum Beispiel. Hier verwendet man eine Küpe.
Eine ganz kurze Frage, was ist eine Küpe?
Eine Küpe, das ist der Färbeprozess, der notwendig ist für Blau, da dieser Farbstoff vom Weid nur oberflächlich färbt und es ist normalerweise auch nicht wasserlöslich. Also meistens werden kleine Weidbälle von diesen Blättern fermentiert, dann muss das im Wasser reduziert werden und hierfür verwendet man oft Urin auch, das gibt's in einigen Schriftquellen erwähnt. Und wenn man das dann rausnimmt aus dem Wasser, das ist ganz spannend, da ist der Stoff zuerst gelb, dann wird er grün und dann, wenn er fertig oxidiert ist, wird er erst blau. Und wenn ich ein Grün färben möchte, das geht im Normalfall nicht ganz einfach mit einer Pflanze, auch nicht mit Blättern, die grün sind. Da macht man im Normalfall eine Doppelfärbung, also zum Beispiel zuerst blau färben mit Weid und dann diesen gefärbten Stoff nochmal färben mit Gelb, wie zum Beispiel mit Wau. Ganz wichtig bei den meisten Färbungen, die ich hier erwähnt habe, außer der Küpenfärbung, ist der Schritt des Beizens und dabei kann man auch den Farbton verändern. Bei diesem Arbeitsschritt wird in einem Bad werden die Fasern vorbereitet, um überhaupt Farbstoffe aufnehmen zu können. Bei Wolle werden die Fasern auch ein bisschen aufgeraut und da kann sich erst der Farbstoff dran binden. Und hierfür verwendete man meistens wahrscheinlich Alaun, also Aluminiumsalz. Das bleibt dann recht neutral im Farbton. Aber man konnte auch zum Beispiel Eisen verwenden oder Kupfer. Und das ändert schon den Farbton. Also Eisen macht die Farbe dann ein bisschen dunkler und mit Kupfer, wenn man das dann zum Beispiel nachher gelb färben würde, macht das schon auch einen grünlichen Ton.
Das heißt, wir sprechen jetzt eigentlich schon von Färbetechniken?
Ja, also wir haben vor allem ab der Eisenzeit schon eine wirklich sehr weit fortgeschrittene Farbtechnik. Im Salzbergwerk Hallstatt, da sehen wir zwar schon ein paar Färbungen, aber immer noch sehr viele naturbelassene Wollfasern. Und dann in der Eisenzeit, da geht's wirklich ab mit den Farben. Also da haben wir alle Farben des Regenbogens, sehr farbenfroh alles
gestaltet. Das heißt, die Farbe kann auch verändert werden. Welche Substanzen müssen da beigemischt werden, dass ich eine Farbveränderung erzielen kann?
Also um den pH-Wert zu verändern, um damit den Farbton zu variieren, kann man eben was Saures hinzufügen. Es geht sogar auch eine Zitrone. Oder etwas Basisches.
Das wäre zum Beispiel?
Etwas Basisches, das wäre zum Beispiel Calcium.
Danke.
Oder eben durch verschiedene Metalle. Also man kann auch nach dem Färben zum Beispiel ein warmes Wasser nehmen und einen rostigen Nagel reingeben und dann ändert sich der Farbton auch. Es wird meistens sehr viel dunkler.
Du bist Textilarchäologin. Wie hilfreich ist die experimentelle Archäologie bei deiner Arbeit?
Die ist extrem wichtig. Wir arbeiten gerade hier in Aspern an einer Forschungsfrage, die auch die Hallstatt Textilien betrifft, nämlich die roten Farbtöne, die laut chemischen Analysen höchstwahrscheinlich durch Krapp erzielt wurden, aber bei den Textilien total dunkellila erscheinen. Und unsere Frage ist, wie haben die das gemacht? Weil bisher haben wir uns bei Experimenten sehr schwer getan, so wenig Gelbstich bei der Krabfärbung zu erreichen. Aber das haben wir jetzt tatsächlich hinbekommen mit einer Eisenbeize zusammen mit einem sehr hohen pH-Wert von 11 bis 12 schaffen wir es tatsächlich, einen Farbton hinzukriegen wie in Hallstatt. Und vermutlich haben die das damals auch so gemacht. Also die experimentelle Archäologie ist wirklich ganz, ganz wichtig in diesem Fall. Aber man muss immer bedenken, es gibt so viele Variablen bei der Textilfärbung. Und wir haben erstens meistens keine idealen Laborbedingungen und man kann das unmöglich so rekonstruieren, wie es früher war. Denn die Böden sind anders, wo die Färbepflanzen gewachsen sind. Wir wissen auch nicht, wie die Färbepflanzen dann vielleicht vorbehandelt wurden, wie sie gelagert wurden. Das Wasser ist auch anders. Also da kommen so viele Dinge zusammen. Es ist ein Ausprobieren und Herantasten. Aber tatsächlich kann man sehr viele Antworten daraus ziehen.
Hast du persönlich eine besondere Lieblingspflanze oder eine persönliche Lieblingsfarbe, die dir besonders am Herzen liegt, mit der du gerne arbeitest?
Also mein Lieblingsfarbstoff, das ist witzigerweise gar keine Pflanze, aber auch ein urgeschichtliches Färbemittel, das ist die Kermeslaus. Die färbt das heute noch berühmte Karminrot Und wir haben da schon Nachweise aus der Urgeschichte, aus der Eisenzeit, dass damit gefärbt wurde. Das kann man an der Säure bestimmen und die macht ein wirklich ganz, ganz schönes, dunkles, kräftiges Rot.
Danke für diese wirklich sehr ausführlichen und interessanten Antworten und ich wünsche dir weiterhin noch viel Spaß bei deiner Arbeit.
Vielen Dank, Andrea.
Nun, von all diesen bunt gefärbten Stoffen bzw. der Kleidung unserer Vorfahren ist in Mitteleuropa kaum etwas erhalten geblieben. Da sie aus organischem Material gefertigt wurden, haben sie Wind, Regen und Bodenbakterien all die Jahrhunderte hindurch selten überlebt. In Gräbern konnten immer wieder kleinste Textilreste, die durch Metallkorrosion erhalten worden waren, gefunden werden. Der konservierenden Wirkung des Salzes haben wir es zu verdanken, dass im Salzbergwerk in Hallstatt Stoffreste erhalten geblieben sind. All diese erhaltenen Textilreste sind wichtige Quellen für die Forschung. Sie verraten uns, von welchem Tier einst die Wolle stammte, womit gefärbt und mit welchen Techniken gewebt wurde. Weitere spannende Informationen findet ihr in unseren Ausstellungen. Besucht uns in Mammutschloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.